Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Gewalt ist eine der herausforderndsten und zugleich faszinierendsten Facetten menschlichen Verhaltens. Sie durchzieht alle Aspekte unserer Gesellschaft, von zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zu globalen Konflikten, und ihre Auswirkungen können verheerend sein. Doch Gewalt ist kein unvermeidliches Schicksal. Durch ein besseres Verständnis ihrer Ursachen und Auswirkungen sowie durch konstruktive Maßnahmen können wir als Gesellschaft Wege finden, ihr entgegenzuwirken. Gewalt manifestiert sich in vielfältigen Formen, sei es seelisch, verbal oder strukturell. Für meinen Gast ist dieses Thema Beruf und Berufung zugleich. Er geht unter anderem in Schulen, um Jugendliche für dieses Thema zu sensibilisieren. Sein Name Jürgen Fiebig und er ist Gewaltpräventionspädagoge.
Schönen guten Morgen, schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu-Hit im Sonntag in den nächsten beiden Stunden. Es gibt viel zu viel Gewalt auf dieser Welt, das beweisen uns jeden Tag die Weltnachrichten. Es gibt auch für den einen oder anderen von uns, es soll eigentlich nicht so sein, gibt es aber auch Menschen, die wir kennen, die durchaus bereit sind, ein gewisses Potenzial an Gewalt an den Tag zu legen. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns in diesen beiden Stunden hier beschäftigen. Ich habe als Gast dazu eingeladen Jürgen Fiebig. Er ist Gewaltpräventionspädagoge. Ein gewaltiges Wort. Jürgen, zunächst mal schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen,
lieber Norbert. Also, Gewaltpräventionspädagoge. Also, das sind drei Wörter drin. Gewalt, Prävention und Pädagoge.
Gewalt kennt ja jeder. Gibt es eine Definition, aber die legt jeder anders aus. Prävention heißt verhindern oder was dagegen tun. Und der Pädagoge ist ganz einfach eine Ausbildung, ein Titel, wenn man so will, den man sich erarbeiten kann durch mehrere Schulungen. Ich bin jetzt Pädagoge und mache demnächst noch einen kleinen Studiengang. Dann bin ich der Master Gewaltpräventionspädagoge. Dann wird es noch schwieriger und länger.
Das Wort ist ja noch gewaltiger dann. Ja. Wenn du Pädagoge bist, dann hat das was mit Bildung, mit Ausbildung, mit Lehrer zu tun. In diese Richtung hat das so bei dir angefangen?
Ja, es hat so in die Richtung, oder es geht so in die Richtung. Es ist auch die Richtung. Angefangen hat es dadurch, dass ich das erst einmal wahrgenommen habe, als ich selber Vater zweier Kinder war, die in die Grundschule kamen und da dann so richtig einmal gesehen habe, was da am Anstellplatz abgeht, was sich im Pausenhof abspielt, was meine Kinder berichtet haben. Da haben wir den gekaut und da hat der den und wegen nix und wieder nix und den, der darf nicht mitspielen und den schließen wir aus, weil der ist anders. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was kann man denn da dagegen tun? Dann habe ich mal bei mir auch im Umfeld rumgefragt. Ich war damals Polizeibeamter, jetzt bin ich in Pension, im Ruhestand, aber sozusagen im Unruhestand. Habe da dazu nicht so viel gefunden, weil man das mehr oder weniger auf die Schulen und auf die Schulsozialarbeiter ja nicht abgewälzt hat, aber das war denen ihre Aufgabe und auch die Lehrkräfte sollten das tun. Ich habe dann mich mit Lehrkräften unterhalten, die gesagt haben, nee, wir haben in der Richtung wenig Handwerkszeug. Ja, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, sollte vielleicht ich mal was tun. Wenn man etwas verändern will, muss man bei sich selber anfangen. Dann habe ich mich einmal schlau gemacht und kam dann auf ein Projekt von der Polizei in München, vom Präsidium in München. Und die hatten zwei Projekte, das aufgeschaut für die Grundstufe, also 1. bis 4. Klasse und Kindergarten, Vorschule und dann das zusammengerauft für die 12- bis 18-Jährigen beziehungsweise auch für Erwachsenentraining in der Gewaltprävention. Das hat mich sehr interessiert. Ich durfte dann dort teilnehmen, habe diese Ausbildung dann ins Allgäu gebracht. Man muss dazu sagen, diese Projekte gibt es nur in München und Umfeld, wo Lehrkräfte und Erzieher und Streetworker und auch Schulsozialarbeiter ausgebildet werden. Die Genehmigung bekam ich aber, weil ich Polizeibeamter war und ich habe das Gleiche dann ins Allgäu gebracht und habe gesagt, ich fange mit der Lehrkräfteausbildung an.
Da war schon eine ganze Menge drin vom Jürgen Fiebig, dem Gewaltpräventionspädagoge, der zu Gast ist, an diesem Vormittag bei Radio Allgäu im Sonntag zum Thema Gewalt. Ist dieses Thema, von dem du gesprochen hast, insbesondere in den Schulen, ist das ein Thema, das Wort Gewalt oder die Ausübung der Gewalt auf dem Schulhof zum Beispiel, ist das deswegen so im Fokus der Wahrnehmung, weil heute die Medien anders funktionieren oder war es auch schon vor Jahrzehnten, wo es ganz einfach soziale Netzwerke und diese Dinge nicht gab? Oder hat es wirklich zugenommen in einem Maß, wie es subjektiv empfunden wird derzeit.
Das hat es zu meiner Zeit auch gegeben und ich bin jetzt doch schon ein paar Tage älter. Wir haben uns auch in der Schule gerauft und da hat man dem einen oder anderen schon auch mal eine Backpfeife gegeben oder eben auch einmal. Aber es war halt dann immer im Rahmen. Das heißt, wenn einer aufgegeben hat, wenn einer am Boden war, dann hat man aufgehört. Messer oder sonstige Sachen, Waffen dergleichen hat's. Ja gut, wir haben das Hirschmesser gehabt zum Brotzeit machen oder zum Schnitzen. Aber es kam keiner von uns auf die Idee, das irgendwo gegen andere einzusetzen oder um sich damit verteidigen oder wehren zu müssen oder können.
Aber verteidigen muss man sich scheinbar heute, ja. Wenn das Thema so akut ist, jetzt zu Beginn gefragt, warum ist das nur in München ansässig?
Das war damals vom Kommissariat Gewaltprävention eben so ausgedacht oder erdacht worden. Also ein Projekt vom Polizeipräsidium München in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität für den Lehrstuhl für soziale Umgang, schlag mich tot. Die haben dieses Projekt gemacht, aber haben gesagt, nein, das ist nur für München und das Umland. Und also es konnte kein Lehrer jetzt vom Allgäu oder von Kempten oder Kaufbeuren oder sonst wie nach München fahren und daran teilnehmen. Das war rein beschränkt auf die Münchner Schulen und Kindergärten und das, was halt dranhängt. Durch das, dass ich Polizeibeamter war, konnte ich praktisch daran teilnehmen, weil ich Polizeibeamter war. Sonst hätte ich es auch nicht machen können. Mir hat das einfach zugesagt. Und ich habe dann hier im Allgäu eben auch angefangen mit der Ausbildung der Lehrkräfte. Das Schöne war, in München wird das Projekt auch, also der Druck von den kleinen Ordnern, die da dabei sind, wo die ganzen interaktiven Rollenspiele drin sind, die Lehrkräfte und die halt ausgebildet werden, dort selber spielen, um sie dann mit den Kindern spielen zu können in der Klasse, in der Schule. Und wie gesagt, ich habe das mitgenommen, habe dann hier auch einen Sponsor gehabt, den gleichen wie in München. Ich glaube, ich mache jetzt keine Werbung. Aber es ist eine große Versicherung. Und dann war das schon einmal klar. Da bin ich zum Schulamt gegangen und gesagt, grüß Gott, liebe Schulamtsmitarbeiter, ich habe das und das. Dann hat man mich als erstes gefragt, kostet das viel? Dann sage ich, eigentlich ist es nicht umsonst, aber kostenlos. Dann waren wir natürlich gleich beieinander, ist logisch. Und dann hat das Schulamt die Schulen bestimmt hier im Allgäu, ob das jetzt Memmingen, Lindau oder von mir aus in Hindelang oder sonst wo war. Und ich habe immer die Termine nach meinem Dienstplan gemacht. Dann habe ich angefangen mit den Lehrerfortbildungen. Immer zwei Nachmittage auf zwei aufeinanderfolgenden Wochen. Irgendwann kamen dann die Schulen und haben gesagt, Mensch, könntest du das auch fürs Lehrerkollegium machen? Da müssen wir nicht immer die Einzelnen da hinschicken. So kam die Kirche zum Dorf, wie man so schön sagt im Allgäu. Dann habe ich Lehrerkollegium ausgebildet. Irgendwann kam dann das Ganze mit den Kindern. Das habe ich anfangs über unseren damaligen Verein, wo ich schon Trainer war, gemacht. Und dann kamen die Schulen, könntest du das auch für unsere Kinder an den Schulen machen? Dann kam ich in die Schulen rein, dann hat man zwei Wochen lang den Lehrplan umgestellt für die einzelnen Klassen. Ja, und so lief das dann. Und andere Schulen haben gesagt, wir können es während dem Unterricht nicht reinbringen. Dann habe ich das extern gemacht.
Und schon hast du etwas, wie man so schön sagt, an der Backe gehabt, was sich immer weiter dann ausgedehnt hat. Jürgen Fiebig, Gewaltpräventionspädagoge, zu Gast an diesem Vormittag hier bei Radio Allgäu-Hit. Jürgen, zwei Begriffe, das war, es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Würdest du heute im Rückblick sagen, kostenlos ist immer noch so, dass es aber wirklich nicht umsonst war?
Absolut. Man sagt ja auch immer, beim einen war die Schule kostenlos, beim anderen umsonst. Drum bin ich da immer sehr vorsichtig mit diesen beiden Begrifflichkeiten. Umsonst war es mit Sicherheit nicht. Und wenn ich heute sehe, dass mittlerweile die Enkelkinder von denen, die vor 20, 25 Jahren bei mir im Training waren, auch wieder kommen, dann glaube ich, ist das Thema mehr als aktueller, als man sich denken kann. Und umsonst ist es mit Sicherheit nicht, weil in diesen Trainings lernt man ganz einfach noch ein paar andere Handlungsalternativen als nur das draufhauen.
Du hast vorhin gesagt, früher hatte man ein kleines Messer dabei, um eine Brotzeit machen zu können, um eine Wurst zu schneiden, um ein Brot zu schneiden. Heute sagtest du, braucht man das Messer zur Verteidigung. Warum braucht man heute irgendetwas, ein Messer, vielleicht noch schlimmere Dinge, es gibt ja auch Pistolen, zur Verteidigung? Warum ist das so? Was passiert da in unserer Gesellschaft?
Es ist man spielt dieses Messer immer hoch. Man muss schon sagen, es ist ein prozentuell geringer Anteil, aber er ist dennoch jetzt gestiegen in den letzten Jahren. Viele haben so ein Messer ganz einfach aus dem Grund dabei, weil sie sich dann einbilden, sie sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf dem Weg zur Schule, auf dem Schulweg ganz einfach besser geschützt. Also so die Aussage von den Kindern oder Jugendlichen, die ich immer wieder bekomme. Und ich sage mal, was macht ihr, wenn ihr es benutzen müsst? Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, so ein Messer, ja, für viele ist es einfach eine Beruhigung, so nach dem Motto, die anderen haben ja vielleicht auch eins dabei, dann habe ich auch eins dabei. Traurig, aber wahr, wenn man so einfach strukturiert denkt, weil im Endeffekt, wenn ich ein Messer habe und nehme das in die Hand, um mich zu verteidigen, besteht die große Gefahr, dass ich es nämlich auch einsetze. Und
Jürgen, gibt es, was du schon angedeutet hast, so ein subjektives Gefühl, wenn man ein Messer hat, wenn man eine Waffe hat, dass man in dem Glauben ist, in dem Moment bin ich sicher, dann kann mir nichts passieren. Dann bin ich gerüstet für den Moment, in der U-Bahn zum Beispiel. Oder muss man deutlich an dieser Stelle sagen, das ist wirklich nur ein vermeintliches subjektives Gefühl?
Subjektiv ist ja immer etwas, was man persönlich empfindet. Die das vielleicht dabei haben, die das vielleicht brauchen, sage ich mal, das mitzuführen, fühlen sich dann vielleicht etwas sicherer. Aber es gibt letztendlich gibt es keine Sicherheit. Und das ist vergleichbar mit dem, wenn wir die Frauentrainings machen, wo dann die Mädels kommen und sagen, ja, ich habe immer mein Pfefferspray in der Handtasche. Dann sage ich, okay.
Vielleicht an dieser Stelle deutlich zu sagen, ein Pfefferspray fällt in Deutschland schon seit einiger Zeit auch unter dieses Waffengesetz, darf eigentlich nicht mitgeführt werden.
Na ja gut, es gibt dieses Hundeabwehrspray. Ja, also es kommt als erstes immer, ich habe mein Pfefferspray dabei. Natürlich ist kein Pfefferspray, wir bei der Polizei hatten ein Pfefferspray, dazu bedurfte es einer Ausbildung, weil es praktisch eine Waffe ist, wie du schon gesagt hast, Norbert. Das ist richtig. Und das andere, das ist halt dieses gebräuchliche Hundeabwehrspray. Das kann natürlich wirkungsvoll sein, es kann aber auch keine Wirkung haben. Bei Gegenwind trifft es einen Täter nicht, aber mich. Und alles, was ich in der Hand habe, kann gegen mich verwendet werden, ob das ein Pfefferspray ist oder ein Messer. Und dann ist immer das Nächste, ich muss es in der Hand haben, ich muss es benutzen. Ich sage immer, Mädels, benutzt das, was ihr habt, nehmt eure Hände, und das sage ich den Kindern auch, benutzt eure Hände, die sind frei. Und wenn es bloß ein Schlag mit dem Handballen auf die Nase ist, das ist für den Moment, für den anderen ein Schock. Und in diese Sekunde, diese Schrecksekunde, wo ihr ihm praktisch gebt, könnt ihr weglaufen. Weil wir sagen immer, weggehen, der Gefahr erkennen und der Gefahr aus dem Weg gehen, das ist das A und O, das ist das Entscheidende. Nicht da bleiben.
Aber Jürgen, das gilt doch dann, wenn mein Gegenüber, mein gewalttätiges Gegenüber, eben keine Waffe, kein Messer in der Hand hat, mit mal eins auf die Nase geben.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns oberste Devise, siehst du ein Messer, renne. Weil gegen ein Messer hast du keine Chance. Da gibt es viele tolle Sachen aus der Selbstverteidigung, aus dem Kampfsport. Habe ich alles geübt, trainiert, die letzten 50 Jahre lang.
Wenn man sich da manchen Actionfilm in Hollywood mal anschaut, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man auch dem Messer aus, dass man der Herr der Lage sein kann.
Ja, absolut. Das schaut ja auch cool aus. Also von dem her. Nur das Problem ist, draußen auf der Straße, da hast du keinen Regisseur und da gibt es keine Regeln, keinen Ringrichter, und du kannst es auch nicht nochmal wiederholen, weil du es beim ersten Mal nicht gut gemacht hast. Das merkst du dann spätestens dann, wenn irgendwo undicht wirst. Ne?
Undicht wirst? Das.
Also nicht inkontinent, sondern wenn irgendwo, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne?
Ja. Also man muss das auch nochmal ganz deutlich sagen, denn die Messerattacken, die haben ja zugenommen. Du hast es ja auch schon erwähnt,
richtig,
dass ein Messer eine brutal schlimme Waffe ist, die wirklich ganz schlimme bis hin zum Tod Verletzungen herbeiführen kann.
Richtig. Ich sage immer, Messer ist noch gefährlicher wie eine Pistole. Bei einer Pistole, wenn man einer dir an den Kopf hält oder vorhält oder wie auch immer, da kann ich zumindest noch probieren, was zu machen. Aber beim Messer...
Warum ist das Messer so ein bisschen bei denen, die gewalttätig sind, in Mode gekommen? Vielleicht, weil es auch einfacher zu transportieren ist als eine Waffe, und weil man im Prinzip sich immer mit einer Ausrede drauf zurückziehen kann, wenn man kontrolliert wird und sagen kann, es ist ja nur ein Messer, obwohl es vielleicht ganz klar eine Waffe ist oder nicht vielleicht sogar.
Messer ist Messer. Das kann ein kleines Messer sein, das kann aber auch das Küchenmesser sein im Bereich häusliche Gewalt, wenn es da zu Streitigkeiten kommt. du kannst eigentlich alles nehmen. Und der andere hat einen Hammer dabei und denkt sich nichts. Und der andere hat eine Axt dabei, weil er zum Holzhacken gehen will. Man kann eigentlich alles als Waffe benutzen. Aber wie wir eingangs schon gesagt haben, es gibt Leute, die haben ein Messer dabei, um sich sicherer zu fühlen. Und wieder andere haben ein Messer dabei, um sich auch gewissen Situationen, die sie vielleicht ausgesetzt werden können, weil sie schon merken, da ist irgendwas im Busch, um sich da dann auch zumindest die vermeintliche Sicherheit zu geben, wenn was ist, dann kann ich mich wehren.
Lass uns nach der Musik, Jürgen, bitte zurückkommen, gerade zu den Kindern, weil du gesagt hast, du bist auch in der Grundschule bei den kleineren Kindern. Wie alt sind die Kinder? 6 bis 9 etwa, 6 bis 10?
Ja, also, je nachdem, wie sie eingeschult werden. Genau. Ne?
Kann man diesen Kindern spielerisch mit dem Thema Gewalt konfrontieren?
Absolut. Und das ist ja das Schöne. Man kann ihnen hier auch ganz klar andere Handlungsalternativen aufzeigen. Man kann ihnen auch aufzeigen, die Gefahr zu erkennen in interaktiven Rollenspielen. Das Wichtigste am Eingangs ist immer, dass viele gar nicht ihren Wert kennen. Auch bei den Jugendlichen ist es oft so, dass viele so wenig Selbstwertgefühl haben und meinen, sie müssen sich irgendwem anschließen oder irgendwo ganz cool sein, suchen sich Vorbilder im Internet oder wo auch immer, um einfach sich selber zu sein. Und für die Kinder ist es ganz einfach wichtig, ihnen aufzuzeigen, du bist einzigartig und wertvoll, du darfst so sein, wie du bist. Niemand bestimmt über dich. Und wenn du etwas nicht magst, dann ist es okay. Deswegen können trotzdem alle Kinder miteinander spielen, ob die jetzt Kartoffeln oder Nudeln essen. Deswegen muss ich mich nicht ummodeln. Und wir haben ja auch die Integrationskinder mittlerweile in den Klassen. Wir haben bis zu fast 45% auch in unseren Vereinen Migrationskinder. Das ist ein Miteinander und auf das geht es ja praktisch hinaus. Und wir können den Kindern auch sagen, schau mal, wenn du eine Gefahr erkennst, wenn du ein Bauchgefühl hast, wo du sagst, es wird mir jetzt unangenehm, dann solltest du dir überlegen, kann ich weggehen, kann ich der Gefahr ausweichen, wechsle ich die Straßenseite, gehe ich das nächste Mal vielleicht auf dem Schulweg mit 2, 3 anderen und nicht alleine. Das sind so Kleinigkeiten. Dann haben wir natürlich großen Themenkomplex Mobbing. Hier haben wir auch ein integratives, interaktives Rollenspiel dazu, wo die Kinder für eine halbe Minute, also für etwa 30 Sekunden, einfach einmal reinspüren, wie ist es, wenn wir jemanden, der in den Raum kommt, ganz einfach nicht beachten. Meistens macht es dann ein freiwilliger Schüler, der selber nicht der Mobber und auch nicht gemobbt wird, sondern schon etwas gefestigt ist. Am besten ist immer der in der Klasse schon ein bisschen einen guten Stand hat. Und der darf dann von einem kleinen Kreis zum anderen, die bilden kleine Kreise, aber lassen keinen in den Kreis rein. Nach 30 Minuten ist Schluss und dann darf jeder mal empfinden, wie war das? Grausam, schlimm, vom Beteiligten, Betroffenen selber sagt immer manchmal auch das Wort, es war echt scheiße. Und das ist auch das, was wir einfach auch vermitteln wollen, um eben eine Empathiefähigkeit für das zu schaffen, weil vieles fängt mit einem Spaß an, aber für einen ist es halt kein Spaß.
Ja. Empathie. Das ist auch noch ein Stichwort. Ich wollte ganz gerne, weil du davon gesprochen hast, zum Mobbing noch einmal zurückkommen oder vielmehr bei den Kindern. Werden die Kinder dahingehend sensibilisiert, wenn sie Gewalt persönlich erfahren, wie sie reagieren sollen? Oder beschäftigt ihr euch auch, wie geht jemand um? Bei Kindern ist es sicher schwierig, wenn er merkt, dass er eher eine Bereitschaft hat, Dinge nicht mit Worten, sondern mit körperlichen Reaktionen auszutragen.
Dazu ist meine Zeit in der Schule teilweise zu kurz, um das einschätzen zu können. Da bin ich dankbar immer für jede Klassenlehrerin, für jede Lehrkraft, die mir hier weiterhelfen kann. Weil ich sage immer, du kennst deine Pappenheimer hier. Du weißt, wer hier die große Klappe hat und wer, wenn es drauf ankommt, dann plötzlich nicht mehr die große Klappe hat. Du kennst die ganzen familiären Situationen, wo die Kinder herkommen, welche Probleme das sie haben. Ich habe ja bloß einen kurzen Augenblick, wo ich vielleicht 2, 3 Wochen an einer Schule bin. Und da bin ich natürlich dankbar für solche Vorgaben von einer Lehrkraft. Aber das, was wir machen, ist ganz einfach die Sensibilisierung aller, mehr auf die anderen zu achten. Also wir haben das, ich achte auf mich durch das, dass ich sage, ich bestimme über mich selber, aber ich soll dann auch einmal schauen, wenn ich im Umfeld was sehe, die hänseln den und dem gefällt das gar nicht, dann ist es vielleicht an mir, einfach mal hinzugehen und sagen, hey, wenn die dich alle hänseln, ich komme jetzt zu dir, bin dein erster Freund oder ich stehe zu dir. Und das ist der Sinn und Zweck des Ganzen bei diesem interaktiven Rollenspiel dann am Schluss auch, dass die Kinder einfach wissen, und das arbeiten die Kinder mit mir, nicht ich mit den Kindern, sondern ich frage, warum macht es jemand? Dann kommen verschiedene, ja, weil er daheim vielleicht unterdrückt wird vom großen Bruder und so weiter, oder weil er einfach sich als toller Hecht viel Macht haben will. Dann kommt der Nächste, was macht es mit einem? Wie fühlt man sich da? Wie habt ihr euch gerade beim Spiel gefühlt? Schlecht, ja, geht er noch gerne in die Schule? Nein. Isst er am Abend noch was? Nein. Geht er gerne im Frühen in die Schule?
Also Emotionen, ja. Ein ganz großes Thema.
Sagt, dass man einfach die Empathie weckt und sich die Kinder auch Gedanken machen, hey, das, was wir gerade machen, das ist ja vielleicht schon Mobbing, Hänselei und Mobbing, das schließt sich ganz schnell von einem zum anderen, switcht es rüber, dass man einfach erkennt, es ist nicht gut, was wir machen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieser Begriff Mobbing im Kontext zu verstehen mit dem Begriff Gewalt.
Es ist eine Ausgrenzung. Und eine Ausgrenzung...
Ohne irgendwelche Waffen. Da genügen richtig. Verhaltensweise und Worte.
So ist es. Ich bin der, der bestimmt in der Klasse, beispielsweise jetzt, ich sage, Norbert, du und Peter und ihr, der Klaus da hinten, der gehört nicht zu uns. Über den machen wir uns lustig. Ich bestimme das, ihr macht mit. Ja, und wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann könnt ihr gleich rübergehen, weil dann suche ich mir ein paar andere und dann gehört ihr auch dazu. Ich bin der Stärkere, ich habe die Macht. Ja, und so läuft es.
Es ist aber schwer greifbar. Das ist ja etwas Subtiles, kann man das so sagen?
Wenn ich einen Schlag auf den Oberarm bekomme, kriege ich einen blauen Fleck. Wenn ich einen Schlag auf die Seele bekomme, um das beim Schlag zu bleiben, den sieht man nicht. Den sieht man vielleicht irgendwann dann, wenn es viele Tiefschläge sind, dass die Menschen schon zu einer etwas gebückteren Gangart neigen, dass man sieht, dass die Seele leidet und das tut einfach innen drin weh. Und das verstehen auch die Kinder. Das tut im Herz weh. Sie sagen immer, das tut im Herz weh. Sie meinen aber die Seele. Und das ist ganz wichtig, dass man das eben weiß, dass man durch eine unbedarfte Bemerkung oder sich über irgendjemanden lustig machen, dass das oftmals... Muss nicht sein, aber kann oftmals der Anfang sein, dass alle lachen, aber einer nicht. Der lacht vielleicht mit, aber es tut ihm in der Seele weh. Und das zu erkennen, ist schwierig. Aber wenn die Kinder das Gefühl haben, und das spielen wir dann eben auch nach dem Spiel, nach diesem Bewussten und dem Durcharbeiten durch, wo immer sagt, so Leute, Kinder, kommt her, ich bin jetzt der, der über euch bestimmt. Jetzt geht ihr drei, geht einmal dann über an die Wand und jetzt machen wir mal Faxen mit denen und hänseln die. Dauert so eine gewisse Zeit, dann kommen zwei, drei drauf und hören auf. Und dann sage ich, macht sie nicht mehr mit. Nein, das gefällt uns nicht, wenn ihr nicht mitmacht. Ich bin der Chef, ihr wisst doch, ich bestimme. Nein, wir haben gelernt, wir bestimmen über uns selber und das gefällt uns nicht. Ja, dann könnt ihr gleich übergehen, dann hänseln wir euch halt dann auch. Wir sind stark, wir sind die Gruppe, ich bin der Chef, ich bestimme. Und dann gehen tatsächlich die ersten zwei über. Das sehen die anderen natürlich auch und denken sich, hey, so stark ist ja der gar nicht. So viel Macht hat er ja gar nicht. Die haben ja recht. Und plötzlich stehe ich alleine da. Und dann weiß ich, jetzt haben es die Kinder verstanden. Mhm. Das, ich sage, das geht auf der spielerischen Basis, weil mit Frontalunterricht oder so hat das nichts zu tun.
Um diese Situation des Mobbings nochmal vielleicht aufzugreifen. In den meisten von uns, Gott sei Dank, gibt es ja eine Hemmschwelle, einem anderen etwas Böses dann zu tun. Bei denen, die Mobbing an den Tag legen, ist die Hemmschwelle Gott sei Dank dann so niedrig, auch wenn es nicht gut ist, weil sie Gott sei Dank nicht zum Messer greifen, zur Pistole. Aber mit Mobbing kann... Bitte?
Gott bewahre.
Gott bewahre, genau. Aber mit dem Mobbing... Da kann ich dem anderen auch ein bisschen schaden, ohne dass ich da so sehr in den Fokus von Ermittlungen, Staatsanwaltschaft und Polizei gerate. Ist das so ein bisschen in der Definition richtig?
Das hinkt ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es richtig. Natürlich, das kann man nicht messen.
Die Gerichte tun sich ja insgesamt mit Mobbing schwer.
Ja, einen blauen Fleck kann ich sehen, den kann der Arzt diagnostizieren. Da bräuchte ich vielleicht dann ein psychologisches Gutachten. Aber wie will man das wieder greifen? Wie will man das strafbar machen? Wie will man hier, also ich sage immer, es muss schon was passieren, dass man vielleicht aktiv werden könnte. Aber es ist verdammt schwierig, weil es ist ein Themenbereich oder ein Körperbereich, Da kann man nicht sagen, der Arm ist gebrochen, die Seele ist gebrochen, ja, wie gebrochen, wo gebrochen, schwierig. Ja, entscheidend ist ganz einfach, dass viele junge Menschen meistens schon Gewalterfahrungen hatten, vielleicht im familiären Umfeld und dadurch schon etwas gebückter in die Schule kommen oder sich nicht so aufrecht und selbstbewusst zeigen. Und die sind natürlich für die, die jetzt so etwas sehen, die, sage ich mal, mobben wollen oder eben Macht über andere haben wollen, gefundenes Fressen. Und so wie man immer sagt, der Täter sucht sich jemanden, den er hauen kann, wenn wir es beim Hauen sind, und nicht einen, der sich wehrt. Und so welche Menschen, kleine wie große, da merkt man, oh, der ist leicht zu knicken, wie man so schön sagt.
Ich will an dieser Stelle ganz bewusst jetzt, wenn Eltern oder Schüler auch zuhören, hier vielleicht eine kleine Verhaltensregel mitzugeben. Was sollen denn Schüler machen, wenn sie gemobbt werden? Es ist oft zu lesen, wenn man direkt an die Schule herantritt, dass es in der Führung der Schule immer Momente gibt, wo die Lehrer, die Führung, der Direktor sagt, das gibt es an meiner Schule nicht. Aber trotzdem ist es existent. Was sollen Schüler tun?
Tja. Das ist jetzt etwas, was vielleicht niemand so richtig gerne hören möchte. Der Schüler kann nichts tun oder die Schülerin.
Oh, das tut weh.
Du hockst in dieser Häschen in der Grube-Falle drin und kannst dich selber im Prinzip da nicht rausbringen, weil ja alle anderen um dich herum dagegen sind. Wenn du das Papi und Mami daheim erzählst, was machen Mama und Papa? Die rennen natürlich in die Schule. Und dann könnte es sein, dass da noch mehr Druck von den anderen kommt, weil das macht mein Kind nicht und wir waren das nicht, wir haben das nicht gemacht. Und im Endeffekt könnte es für das Kind noch schlimmer werden. Dass dann erst recht, du hast jetzt das gepetzt und so weiter. Kinder können grausam sein. Also es ist verdammt schwierig. Es muss Hilfe von außen kommen. Und das ist eben das, wo wir auch mit den Kindern trainieren. Ich vergleiche das immer mit einer Herde Schafe. Die sind auf der Wiese, Schäfchen mögen alle Kinder gern, die sind auf der Wiese und fressen alle Gras. Und irgendwann hebt ein Schäfchen den Kopf nach oben und schaut einmal so rechts und links. Und dann sieht es heute da rechts, da sind welche, die tun die Rechte, die da links stehen, ärgern. Und dann habe ich, und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich senke meinen Kopf wieder nach unten und fress weiter Gras, wie die anderen 80 auch. Oder ich sage einfach mal kurz Mäh, Mäh. Und dann gehen andere 79 Köpfe von den Schäfchen auch hoch. Und dann sehen die das auch und dann, oh, das ist nicht in Ordnung, was ihr macht. Also dann haben wir auch die Mehrheit. Und dann kann dem Kind, das in dieser Mobbingfalle sitzt, auch ein Stück weit geholfen werden. Aber die Hilfe muss von außen kommen. Und darum sage ich immer, sei du morgen der Nächste, der Erste, der, wenn du sowas siehst, geh hin und gib die helfende Hand, zieh ihn aus diesem Loch wieder raus und bedenke immer eins, du kannst der tollste Hecht sein. Wenn es morgen ein paar gibt, dann bist du das Mobbing-Opfer.
Jetzt lasse ich den Jürgen Fiebig in dieser Sendung im Sonntag von Radio Allgäu, dem Gewaltpräventionspädagoge, lasse ich ihn nicht ganz raus. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort und vor allen Dingen mit dem Entsetzen dessen, was sicher richtigerweise du gesagt hast, dass man zunächst diesem Kind gar nicht helfen kann. Mit Verlaub, das kann es doch, darf es doch nicht sein.
Ja, es soll es ja auch nicht sein. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass die Lehrerin oder der Lehrer, vielleicht merkt ihr das gar nicht, vielleicht kriegt ihr das gar nicht mit, vielleicht läuft es unterschwellig im Pausehof, wo es nicht mit...
Oder nach der Schule.
Oder nach der Schule oder vom Weg zur Schule, überhaupt Heimweg, Schulweg. Da gibt es so viele Möglichkeiten, weil im Prinzip...
Nach deiner Erfahrung, du warst lange Zeit im Polizeiberuf, heute im Unruhestand, in einem sehr, sehr tollen, positiven Unruhestand. Wenn wir uns die Delikte anschauen, in vielleicht in Prozenten, mit der Pistole, mit dem Messer, mit dem Mobbing, ist es richtig, wenn ich sage, dass der Anteil dieser Mobbinggewalt, und da nochmal deutlich zu sagen, das ist auch eine Form von Gewalt, ja, dass dieser Anteil gemessen an den anderen Dingen wesentlich größer ist oder der größere Part ist?
Das ist nicht messbar, weil die Dunkelziffer ist zu hoch. Also klar, Pistole braucht man nicht reden, haben wir hier nicht in dem Sinne. Na, Messer.
Nein, ich hatte ja hier den Unterschied nochmal.
Genau.
Ist das ein Teil, der vielleicht viel größer ist, als wir glauben?
Ja,
absolut. Weil er nicht messbar ist.
Er ist nicht messbar und er findet jeden Tag in jeder Schule mehrfach im Pausehof oder auf dem Schulweg oder auch in der Klasse findet er statt.
Das Problem, um beim Mobbing zu bleiben, Jürgen, was ich gelesen habe, ist, dass in diesem Zusammenhang beide Teile verantwortlich sind für die Situation. Nicht derjenige, der Mobbing ausübt, sondern auch derjenige, der sich Mobbing gefallen lässt, der das schluckt, der zu wenig macht. Stimmt die Aussage?
Bedingt. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass die, die gemobbt werden, oftmals etwas Schwächere sind, also schwach in dem Sinn, dass man halt schon Erfahrungen gemacht hat und sich nicht wehrt. Und das fördert natürlich den, der auch hier Mobbing betreibt, enorm in seiner Tätigkeit, weil sich der andere nicht wehrt. Und wenn er schon mal in diesem Loch drin hockt, dann braucht er Hilfe von außen. Das ist immer das, wo ich sage, er braucht Hilfe von außen. Drum schaut hin, schaut auf eure Nächsten, schaut einfach einmal hin, wie der beieinander ist und fragt ihn vielleicht einmal auch, wie es ihm geht.
Jürgen, jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Frage, die man stellen muss und für die es vielleicht von dir eine Erklärung gibt. Wie entsteht denn Gewalt nach deinen Erfahrungen aus der Polizeizeit heraus, jetzt hinein in die Schule? Wie entsteht Gewalt? Wo entsteht sie? Ist sie Einfluss der Eltern, der Gesellschaft, der Schule, der Firma, genetisch, Wesensart, die eigene Art, die Bereitschaft? Oder wie muss man das einordnen? Woher kommt Gewalt? Hast du dir die Frage auch schon mal oder oft schon gestellt?
Die Frage stelle ich mir sehr oft und ich komme immer wieder zu einer einzigen Erklärung oder Antwort. Niemand wird als böser Mensch geboren. Und es sind die äußeren Umstände, die Lebensumstände, wie ein Kind aufwächst, wie der weitere Lebensweg sich für dieses Kind, für diesen jungen Menschen ergibt. Da sind viele maßgebliche Weichenstellungen mit dabei. Und trotzdem, wenn jemand, ich bin ja im Strafvollzug mit Jugendlichen, die straffällig geworden sind, immer wieder auch im pädagogischen Austausch, es hat keiner eigentlich diese schiefe Bahn als Beruf gewählt oder dahin wollen. Sie sind einfach mehr oder weniger immer mehr abgedriftet, reingeschlittert, weil sie oftmals niemanden hatten, der einfach einmal gesagt hat, stopp, komm her, wir setzen uns zusammen, ich bin jetzt für dich da, ich helfe dir jetzt. Ich kenne es aus der Jugendseelsorge und Kinderseelsorge auch, die ich mache. Da kommen diese Sorgen und Nöte der Kinder, die sie sonst nirgendwo anbringen können. Wir können sie es machen und ich kann ein Stück weit helfen, auch durch unsere Trainings dann in der realistischen Selbstverteidigung, wo wir viele Kinder aus den Kinderheimen bekommen, die den Eltern weggenommen werden mussten, aufgrund Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch oder eben auch, wo die Alkoholkrankheit eben ist. Die haben alle schon ihren Rucksack dabei und wenn man die jetzt einfach weiterlaufen lässt mit diesem Rucksack, dann kommt da immer noch mehr, Entschuldigung, wenn ich das Wort zu sage, Müll rein.
Kann eine Lösung sein, was gerade diskutiert wird, wenn man sich diese Fälle der Vergangenheit anschaut, dass auch immer mehr Kinder unter 14, also strafunmündig, Gewalttaten dann begehen, dass der Ruf nach einer Strafmündigkeit heruntergesetzt von 14 auf 12, kann das eine Lösung sein, auch unter Berücksichtigung, dass gerade Bayern, was ja so unter Juristen als Law and Order Bundesland auch gilt, kann dieses Problem damit zumindest teilweise angegangen werden?
Ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sonst...
Weil du dann mit deinem Beamtenstatus kollidierst.
Nein, das sicherlich nicht. Aber mir fehlen da dazu jetzt die fachlichen Erfahrungswerte. Ich bin kein Jurist und erlaube mir darüber jetzt auch keine Stellungnahme. Ich, aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meinem persönlichen Empfinden, sehe es einfach so, dass jemand, der mit 14 straffällig ist, mit 12 straffällig würde, wenn man es runtersetzen würde, es ändert nichts an der Tatsache. Es gehört an der Wurzel angepackt. Es gehört nicht einfach das Strafmaß entsprechend runtergeschraubt oder angepasst.
Warum werden aber die Straftäter, das ist ja nun auch ein das sind Fakten, warum werden die immer jünger?
Warum sie immer jünger werden? Weil unsere Gesellschaft sich gewandelt hat, weil unsere Gesellschaft eine andere geworden ist und weil auch viel, man redet ganz oben in den Gremien von Hass und Hetze, aber es hat auch in gewisser Weise eine Spaltung stattgefunden und das merken die Kinder natürlich auch. Und die Kinder,
ist das Internet daran schuld?
Durchaus. Kinder sehen und hören ja vieles übers Internet. Die hören weniger die Nachrichten, die am Abend um 8 Uhr kommen, da schlafen sie schon, aber sie kriegen ja viel in ihrem Umfeld mit. Oder auch, worüber sich die Eltern unterhalten oder vielleicht die Eltern auch mal über etwas schimpfen oder traurig sind.
Also, dass Kinder sehr früh schon ein Smartphone haben, ist das auch Teil des Problems? Weil hier der Austausch viel einfacher funktioniert, ohne Kontrolle der Eltern.
Es ist ein Thema, wo sich andere Pädagogen schon jahrelang immer wieder Gedanken machen. Die Kinder mit dem Handy werden immer jünger. Und die Kinder, die jetzt noch keins haben, die haben vielleicht einen größeren Bruder, der schon eins hat. Und dann guckt man da halt auch einmal mit. Und da wird halt nicht immer der Benjamin Blümchen und die Biene Maya gezeigt.
Also da sollten die Eltern vielleicht auch mal auf das eigene Verhalten, die Entscheidung schauen, ob es wirklich förderlich ist, wenn man zu früh den Kindern ein Smartphone kauft. Wir kommen
Es gibt ja Programme, wo man nur das Handy auch entsprechend einstellen kann. Aber wie gesagt,
wenn das ist der große Bruder. Wenn die Eltern das können. Und jetzt etwas Jürgen provokant gefragt. Ist die Schule heute ein Gewalt- und Mobbing-Brennpunkt?
Da merkt es schon, da muss ich jetzt schon etwas überlegen. Es kommen viele Kinder zusammen, mittlerweile aus vielen unterschiedlichen Nationalitäten auch. Ob die Schule jetzt der Brennpunkt ist, von vielen Schulrektoren und Rektorinnen höre ich immer wieder, an unserer Schule gibt es keine Gewalt und kein Mobbing. Warum dann die Eltern ihre Kinder in unsere externen Gewaltpräventions- und Selbstbehauptungstrainings schicken und mir dann erzählen, dass an ihrer Schule halt so etwas auch gibt, was ja, ganz normal ist. Wenn eine Schule diese Probleme nicht hätte, dann wäre es ja schon traumhaft. Aber das ist halt nun mal nicht so. Aber ich möchte an den Schulen keinen Vorwurf nicht machen in der Richtung. Sie bemühen sich, sie machen viel. Viele Schulen kommen auf mich zu. Mein Terminkalender ist voll. Viele Schulen sagen auch, wir bringen es im Lehrplan schlecht unter, wenn wir alles umstellen müssten.
Und die Frage stellt sich, was müssen Schulen noch alles machen?
Richtig, wir haben ja einen Lehrauftrag auch. Jetzt haben wir Kinder teilweise, wo die halbe Klasse oder Drittel der Klasse noch zu wenig Deutsch versteht, um einen richtigen Unterricht machen zu können. Also die sind wirklich voll bis Unterlippe, Oberkante. Drum gibt es auch die externen Trainings, wo die Schule sagt, hier, liebe Eltern, da habt ihr einen Flyer und da haben wir von der Gemeinde eine Halle und da findet dann außerhalb der Schulzeit für eure Kinder das Training statt.
Jürgen, jetzt kommt eine heikle Frage oder ein heikles Thema, weil du das Stichwort gegeben hast, dass in den Schulen sehr unterschiedliche Nationalitäten sind. Wir wollen jetzt keine Nationalitäten unbedingt nennen. Ja. Kommt aber aufgrund der Tatsache, dass es so ist, geht das einher mit ganz einfach einer erhöhten Gewaltbereitschaft an der Schule?
Nein, das möchte ich so jetzt nicht sehen. Das sind Kinder. Natürlich haben Kinder, die zu uns als Flüchtlinge kommen, also zu Hinzugereiste oder Hinzugekommene oder wie man sie nennen mag, die haben sicherlich schon Erfahrungen gemacht, auch traumatische Erlebnisse. Und wir haben in unseren Trainings auch Kinder aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Ukraine, die bringen ihre Geschichte schon mit. Die hören wir uns auch an, alle zusammen, um uns näher kennenzulernen. Da haben wir die Zeit, da nehmen wir uns auch die Zeit. In der Schule ist es wieder etwas, wo man einfach der Lehrer schauen muss, dass er seinen Lehrplan erfüllt. Weil das ist sein Auftrag, sein oberster Auftrag. Und es ist verdammt schwierig. Aber jetzt zu sagen, wir haben mehr Kriminalität in den Schulen, hier im Allgäu, speziell durch Migrantenkinder, dazu fehlen mir die Statistiken, die Untersuchungen. Ich empfinde es ehrlich gesagt noch nicht so. Es gibt aber Schulen, Berlin, Neukölln und so weiter, Brennpunktschulen, wo es offensichtlich so ist, dass zu dem, was schon da war, eben jetzt noch einmal eine prozentuale Ladung dazugekommen ist. Ist ganz klar. Und da treffen sich ja auch viele aufeinander.
Du warst Polizeibeamter lange Zeit. Ja. Der Polizist darf die Waffe, auch körperliche Gewalt, nur einsetzen nach Vorschriften. Früher gab es mal das UZWG, das Gesetz zur Anwendung des unmittelbaren Zwanges. Ja. Mittlerweile heißt es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber im Prinzip wird da sehr, sehr streng geregelt, wie die Polizei mit Gewalt umgeht.
Diese
Verhältnismäßigkeit, das Ermessen und alles, was dazugehört, dann nicht in dieser Komplexität und bei diesen komplizierten Begriffen. Das ist aber genau das, was du versuchst rüberzubringen.
Ja.
Ist das so, kann man das so verstehen in der Schule zum Beispiel?
Ja, es ist.
Ist es richtig, dass wenn mich der andere massiv ärgert mit Worten, dann ganz einfach nicht die Hand ausrutschen darf?
Die sollte nicht.
Sie darf nicht.
Sie sollte nicht.
Sie darf nicht.
sie darf eigentlich auch nicht, weil es ist eine Schule ohne Gewalt. Und das ist ja auch der oberste Grundsatz.
Sollte, wenn ich kurz reingehen darf, wir haben nur noch wenig Zeit, sollte signalisiert von dir, dass du ganz einfach sagst, es ist auch Teil des menschlichen Wesens, dass einem ganz einfach mal in einem kleinen, unbeherrschten Mensch dann einfach die Hand mal ausrutscht. Insofern stimmt es auch, was du gesagt hast. Es sollte nicht sein, aber es passiert nun mal.
Es ist menschlich. Aber
also ein bisschen Gewalt in dieser Form, die Ohrfeige, ist zum Beispiel auch begründet aus der ganz normalen menschlichen Psyche.
Ja, nur ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man eben gerade solche Situationen erst gar nicht aufkommen lässt, dann muss mir auch nicht die Hand ausrutschen. Und darum sage ich immer wieder, während den Anfängen, schaut, wie wir in einem Miteinander besser miteinander umgehen können, reden statt schlagen.
Bist du bei deinen Aktionen in der Schule, bleiben wir dabei, bist du mehr ehemaliger Polizeibeamter oder mehr Psychologe oder beides?
Ich bin ganz einfach Mensch.
Und das ist das Allerwichtigste.
Ja. Ich bin Mensch, ich habe ein offenes Ohr, mache Seelsorge für die Kinder auch und für Jugendliche, auch für die Eltern. Es gehört nicht viel dazu, einfach ein offenes Ohr und immer eine Schulter, die trocken ist, während die andere trocknet.
Das war Jürgen Fiebicke. Gewalt, Präventionspädagoge zu Gast im Sonntag von Radio Algorit. Wir wollen locker aus der Sendung rausgehen. Jürgen, hast du irgendeinen schönen Schlager, einen schönen Oldie, den du ganz gerne hörst? Den würden wir dir gerne zum Schluss auch noch spielen.
Ja, ein Oldie. Das hat mich jetzt erschlagen. Schau, auf alles war ich gefasst, auf das jetzt nicht.
Völlig gewaltfreie Frage.
Ja, ein Bett in Kornfeld, das klingt gut, weil jetzt kommt ja der Frühling.
Jürgen, vielen Dank, alles Gute dir und vor allen Dingen weiterhin so tolle, muss man schon sagen, es ist herausfordernd, aber es sind auch tolle Erfolgserlebnisse.
Also wer mehr wissen will, geht einfach ins Internet, Jürgen Fiebig eingeben oder MSE-Allgäu, das ist unser Verein. Da bin ich zu finden und
da gehen wir jetzt alle hin, ins Internet. Schauen wir uns gerne an.
Meldet euch.
Macht es dann auch. Das war der Sonntag an diesem Sonntag. Norbert Kolz bedankt sich fürs Zuhören. In einer Woche dann, wie gewohnt, die nächste Ausgabe. Bis dahin. Tschüss.
Dein Allgäu, dein Radio.